All right. Our next speaker is Lukas Stennis. He's a PhD student at the Ruhr University in Bochum. His research focuses on cryptoanalysis.
Das ist Lukas Stende von der Ruhr-Uni Bochum. Seine Spezialität ist Kryptoanalyse. Er hat einen Best Paper Award bekommen für die Forschung, die er hier präsentiert. Lukas wird darüber sprechen, die NATO-Funkverschlüsselung zu brechen und wie der Verschlüsselungsalgorithmus, der dort verwendet wird, im Hochfrequenzfunk verwendet wird und angreifbar ist.
NATO
und die und das Militär verwenden einen angreifbaren Verschlüsselungsalgorithmus. Als erstes erklären wir, wie symmetrische Kryptographie funktioniert. Dazu haben wir zwei Charaktere, Alice und Benjamin. Okay, ihr habt den Witz verstanden. Normalerweise nennen wir nicht Benjamin, sondern Bob. Aber nachdem wir diese Elefanten verwenden, um hier die Kryptographie zu erklären, nennen wir ihn Benjamin. Und wenn du dich fragst, warum wir Elefanten verwenden, naja, das sind keine einfachen Elefanten, sondern Casafanten. Casa ist das Cyber Security in the Age of Large Scale Adversary Center und das ist ein Exzellenzcluster in der Ruhr-Uni Bochum. Alice und Benjamin wollen jetzt über einen unsicheren Kanal kommunizieren. Und das Problem ist, dass es eine dritte Partei gibt, nämlich Charlie. Und Charlie sitzt auf der Leitung und hört zu. Was Alice und Benjamin nun machen wollen, sie wollen nicht, dass Charlie die Nachricht mitbekommen. Also können sie die Nachricht einfach in eine ganz starke, in einen ganz starken Safe machen und ein Schloss dran machen. Und niemand darf dieses Schloss brechen können. Und dann können sie die Box immer hin und her schicken und beide haben einen Schlüssel für das Padlock, für das Schloss. Und dann kann Charlie nicht zuhören. Das ist auch das, was man in der digitalen Welt erreichen will, dass man die Nachrichten nicht mithören kann. Und symmetrisch heißt es deswegen, weil der Schlüssel auf beiden Seiten der gleiche ist. Es gibt auch asymmetrische Kryptographie, da ist der Schlüssel nicht der gleiche auf beiden Seiten, sondern jeder hat seinen eigenen Schlüssel. Da gibt es dann die geheime Schlüsselkryptographie. Da braucht man dann einen öffentlichen Schlüssel, also Public Key Crypto, um einen Schlüsselaustausch zu ermöglichen. Und symmetrische Kryptographie wird im Grunde genommen überall verwendet. Ein besonders bekanntes Beispiel ist HTTPS, also man hat da dieses kleine Schloss in der Browseranzeige und wenn man sich die Details anschaut, dann heißt es da irgendwie, ja, wir verwenden hier zur Verschlüsselung, wir verwenden TLS/IS und so weiter und so weiter. Und uns interessiert am allermeisten in symmetrischer Krypto ist AES. Das ist eine Blockchiffre. Es ist nicht irgendeine Blockchiffre, das ist die Blockchiffre. Advanced Encryption Standard heißt das. Und das ist eigentlich der meistgenutzte Kryptoalgorithmus. Und was es tut, ist, es nimmt einen Input, also irgendeinen Klartext, und daraus generieren wir einen Chiffretext, einen Geheimtext. Und das passiert, indem man den Schlüssel auch noch hinzufügt als Input. Und die Sicherheitsgarantie, die uns AES gibt, ist, dass Charlie, also ein Angreifer, wenn er diesen Schlüssel nicht kennt, dann wird er keinen Weg haben, den Chiffretext zu entschlüsseln und den Klartext herauszufinden. Das ist natürlich schon sehr nützlich, aber in der echten Welt wollen wir mehr als nur einen Block verschlüsseln. Also brauchen wir einen Modus operandi, um zu erklären, wie wir mit längeren Nachrichten umgehen.
AES ist die Advanced Encryption Standard, so it's a standard.
Und wie ich schon gesagt habe, das ist der Advanced Encryption Standard, also ein Standard. Und der wurde in den frühen 2000ern vom NIST, also vom amerikanischen Institut für Technologie und Standards, etabliert. Und wie ich schon gesagt habe, ist die Sicherheitsgarantie, dass niemand diesen Ciphertext entschlüsseln kann. Okay, aber woher wissen wir das? Warum sind wir uns da so sicher? Ja, also es gibt da keinen richtigen Beweis, dass es sicher ist. Aber von allen Angriffen, die wir kennen, wissen wir, dass sie keine fatale Auswirkung auf AES haben. Und wir haben jetzt schon mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung damit. Allerdings, wir haben nicht die Zeit, um alle Details über AES zu besprechen. Aber es gibt diese Online-Lectures von Christoph Paar. Jeder kann sich die anschauen. Christoph ist ein Professor in Bochum. Und diese Einführung in Kryptographie ist das, was man sich anschauen will. Oder was man anschauen würde, wenn man in Bochum Cybersecurity studieren würde, also Cybersicherheit.
Max-Planck-Institut in Bochum.
Er ist auch einer der Gründungsmitglieder des Max-Planck-Instituts in Bochum.
Okay, so that was a short introduction.
Das war jetzt also eine kleine Einführung in symmetrische Krypto. Aber ihr seid ja nicht da, um eine Einführung in symmetrische Krypto zu bekommen, sondern für Militärfunktechnik.
Das Military Radio, right?
Also fangen wir mal an mit dem Militärfunk. Wir machen das, indem wir mit diesem Bild anfangen. Und jetzt möchte ich dir ein paar Sekunden geben, was hat das Bild mit diesem Vortrag zu tun. Also es geht ja hier um Militärfunk. Da gibt es keine wirkliche Verbindung. Die einzige Verbindung ist, das bin ich, meine Person. Ich habe dieses Bild vor 2,5 Jahren ungefähr gemacht in Athen. Ich war da für meine erste akademische Konferenz, FSI, Far Software Encryption. War der Name der Konferenz. Das ist die Konferenz in symmetrischer Kryptographie. Und während des Events, dieses Kongress, gab es auch dieses griechische Ferien. Und die haben das gefeiert, indem sie irgendwie Panzer über die Straßen und Kampfflugzeuge in die Luft gestellt haben. Und da habe ich dieses Bild gemacht. Und auf dieser Konferenz habe ich einen Vortrag besucht und das hatte den Namen Kryptoanalyse auf der SODA-Chiffre von hochfrequentem Radio, automatische Verbindungsetablierung. Das hat Markus Tansari gegeben, der hat dann später mit uns Breaking Half-Loop an der Arbeit geholfen, aber die Kryptoanalyse, das ist quasi das Wort, was man benutzt, wenn man versucht, in Verschlüsselung reinzuschauen und die zu brechen oder die Sicherheit davon zu untersuchen. SODAK Cipher ist eine Cipher, die mit dem Namen SODAK, und ich möchte aber hochfrequente Radios und automatische Verbindungsetablierung in den Fokus nehmen. Also erst HF-Radio, hochfrequente Radiofunk. Die Idee ist, dass du eine hohe Frequenz benutzt, also eine Frequenz zwischen 3 und 30 Megahertz. Denn dann gibt es Raumwellenausbreitung. Die Idee ist, dass das Radiosignal an manchen Partikeln der Atmosphäre reflektiert wird und es zurück an die Erde geht. Und dann kannst du hin und her bouncen und weiter reisen. Also es kann dann wirklich große Distanzen überspringen. Und das ermöglicht natürlich auch Kommunikation über sehr, sehr große Distanzen, ohne dass man eine externe Infrastruktur braucht. Man braucht keine Funktürme, man braucht keine Satelliten, man braucht nur Radios auf beiden Seiten. Und wer ist in solchen Technologien interessiert? Natürlich das Militär, natürlich auch diplomatische Services. Wenn es Krisen gibt und Management Agencies das behandeln wollen, dann wollen sie alle auch kommunizieren können. Und manchmal hat man auch die Notwendigkeit, dass man keine Infrastruktur hat. Also gibt es dafür das Interesse. Innerhalb von dem Funkwellenradio gibt es SODAK und Half-Loop. Half-Loop ist der Ersatz für SODAK. Und das wurde benutzt, um die Aushandlungsnachrichten zu verschlüsseln, um Konfidenz und Authentifizierung sicherzustellen. Also, das automatische Verbindungsetablieren ist nicht so super einfach. Also, es ist nicht einfach ein Signal senden und da ist es, sondern es ist schon auch sehr kompliziert. Bis Mitte der 80er brauchte man sehr, sehr gut ausgebildete Betreiber, die diesen Link herstellen. Um es leichter zu machen, haben sie diesen automatischen Verbindungsprozess gemacht, ALE, um es abzukürzen. Wir gehen natürlich nicht in die genauen Details, wir machen viel Vereinfachung, aber was am Ende unterm Strich passiert ist, es gibt einen Drei-Wege-Handshake, das ist üblich in Kommunikation. Alice sagt zu Benjamin, hi, hier bin ich, bin Alice, ich möchte mit Benjamin, mit Bob reden. Und Bob sagt, ja, ich bin Bob und ich möchte mit Alice kommunizieren, also die ähnliche Nachricht. Und dann sagt Alice, hi, ich bin Alice und ich möchte mit dir, Bob, wirklich auch sprechen. Das ist natürlich viel vereinfacht, aber das ist ungefähr, wie die Verbindung hergestellt wird. Und danach kann die Kommunikation zum Beispiel über Sprache oder über Daten stattfinden. Man kann Funk benutzen, um E-Mails zu schicken und am Ende kannst du eine Endnachricht sagen. So, Alice sagt, ich bin fertig mit der Kommunikation. Und wie du vielleicht feststellst, gibt es oben und unten ein Schloss, weil diese Nachrichten sind verschlüsselt. Die Handshake, Verbindungsaufbau und Abbau Nachrichten sind entweder mit SODAK oder mit H-Flug quasi sichergestellt, dass sie verschlüsselt sind. SODAK ist der Vorgänger von H-Floop bis 2017, glaube ich. Mittlerweile sind das H-Floop-Nachrichten. Warum braucht man jetzt hier Verschlüsselung? Na, in dem Moment, wo wir die Handshake-Nachrichten, die Verbindungsaufbau-Nachrichten verschlüsseln, kriegt man ein paar nette Eigenschaften. Also man kann sagen, die Konfidenz der Handshake-Nachrichten ist sichergestellt. Also niemand, der keinen Schlüssel hat, weiß, wer hier mit wem redet. Also die Nachricht enthält ja natürlich die Identität von Alice und Bob. Also wenn du es nicht verschlüsseln würde, dann würde jeder, der die Nachrichten sehen kann, sagen, ah, Alice und Bob reden miteinander. Und das ist jetzt hier eben nicht mehr für alle sichtbar. Und die zweite Sache ist, ein zweites Sicherheitsziel, was man bekommt, ist die Authentifizierung. Also Alice und Bob können den Schlüssel benutzen, den nur sie kennen. Und wenn sie eine Nachricht verschlüsseln und wenn die Nachricht sagt, hey, ich bin Alice, dann kann Benjamin sich sicher sein, dass Alice wirklich die Nachricht geschickt hat. Das ist natürlich wichtig für HF-Funk, weil wenn du einen Link erstellst, dann kannst du nicht einfach zu anderen zuhören und mit jemand anderen irgendwie den Verbindung aufbauen. Also die Authentifizierung macht sozusagen die Verfügbarkeit, stellt die Verfügbarkeit sicher. Jeder, der ein mächtiger Sender ist, könnte natürlich einfach das Frequenzband blockieren, sodass Alice und Bob nicht miteinander reden können. Aber wenn du den Key hast, dann kannst du eine Nachricht schicken und oder die Handshake vorausgehenden Nachrichten und dann kann Benjamin keinen Link mehr mit Alice etablieren. Deswegen brauchst du diese Verschlüsselung hier. H-Floop, das möchte ich noch zum Schluss sagen, was wir gleich angreifen werden. Das wird in Handshake und Finish-Nachrichten ausschließlich benutzt. Also was ich erkläre, trifft nicht auf die Sprach- oder Daten-Nachrichten zu.
Okay, schauen wir uns nur die Details von H-Floop 24 an, also den Algorithmus, den wir angegriffen haben. H-Floop wird spezifiziert in einem Militärstandard. Und wenn man irgendwas über 597 weiß, über das Standardisierungsdokument für AES, dann schaut das hier ganz bekannt aus. Also wir haben Subbytes und Rotate Rows, Mixed Columns und Add Round Key. Das sind ganz ähnliche Verfahren wie aus AES, weil H-Floop eben ganz ähnlich ist. Und wenn du dich fragst, ob dieses Dokument irgendwie geheim ist, nein, das ist öffentlich. Ich war ja in Athen und Markus hat diesen Talk gegeben über den Vorgänger von H-Floop und am Ende hat er dann gesagt, ja, H-Floop ist jetzt das neue Ding und dann habe ich gefragt, ja, ist das öffentlich? Und er hat gesagt, ja, du kannst einfach googeln und beim Verteidigungsministerium haben wir diese 400 Seiten dann gefunden und kann man einfach runterscrollen und da findet man die Spezifikation von H-Floop. Okay, wie funktioniert das jetzt? Ich sollte dazu sagen, es gibt drei Versionen, 24, 48 und 96, also 24, 48 und 96, und das bezieht sich auf die Blockgröße. Also so wie IIS, da sind es ja 128 und bei Half-Loop sind es jetzt 24, 48 oder 96. Und wir schauen uns jetzt einfach die kleinste Version an und wir werden die anderen zwei für diesen Talk jetzt ausblenden. Das ist eine veränderliche Blockchiffre, E. Das ist das, was hier in dieser kleinen Box steht. Und das ersetzt jetzt die So Dark Cipher, die in Athen vorgestellt wurden. Und das verwendet nur 56-Bit-Schlüssel. Und wenn man irgendwas weiß über Kryptographie, dann weiß man, das kann man einfach bruteforcen.
Since 2017,
seit 2017 wurde oder 2017 wurde Half-Loop in diesem Militärstandard standardisiert. Und in diesem Bild auf der rechten Seite sieht man den 24-Bit Klartext, 24-Bit Ciphertext und einen 828-Key-Schlüssel. Und was hier mit T bezeichnet ist, ist der 64-Bit Tweak. Das besteht aus der momentanen Zeit, einem Wortzähler und der benutzten Frequenz. Und darüber reden wir gleich noch ein bisschen mehr. Warum es diesen Tweak gibt, warum wir den brauchen und warum es eigentlich eine ganz gute Idee ist, den zu haben. Half-Loop ist stark beeinflusst von IIS. Aber die Details sind halt entscheidend. Also, warum ist es davon so beeinflusst? Naja, es benutzt viele Komponenten. Wir schauen uns gleich mal die Details an und wir werden dann sehen, dass die S-Box das gleiche ist, die Substitution-Box. Das ist ein zentraler Teil von Blockciphern normalerweise und die haben einfach das gleiche verwendet wie bei IIS, was Sinn macht, weil das ist einfach stark. Und sie verwenden auch denselben Key Schedule, wenn du nicht weißt, was das ist, erklären wir gleich. Der Zustand wird repräsentiert von einer 3x1 Matrix über F2 hoch 8, und jeder Eintrag von dieser Matrix ist ein Bit. Und wir haben 10 Runden wie bei IIS.
So, okay, now we have this.
Okay, wir haben jetzt also das. Und jetzt schauen wir uns den Tweak ein bisschen genauer an. Warum haben wir das und warum wollen wir das? So, schauen wir mal an dieses bekannte ECB Electronic Code Book Beispiel an. Ja, also IIS oder irgendeine Blockchiffre wird nur einen Block auf einmal verschlüsseln. Und hier nehmen wir einfach mal an, dass jeder Block nur ein Pixel ist. Und was passiert jetzt, wenn wir jeden Pixel einzeln mit IIS verschlüsseln, ohne irgendwelche Verbindungen zwischen den Blocks anschauen? Naja, dann schaut der Chiffretext ein bisschen so aus. Das ist natürlich nicht sicher, weil man sieht ja immer noch ein bisschen Informationen. Und eigentlich heißt ja Verschlüsselung, dass wir gar keine Informationen über den Plaintext bekommen, also über den Klartext. Und jetzt verwendet man halt irgendeinen Modus operandi wie GCM, wie im Beispiel wie von HTTPS. Aber wenn man so eine veränderliche Blockchiffre hat, dann kann man ECB auch verwenden. Und dann bekommt man eben irgendwelchen random Noise, den man nicht erkennt und man gar nichts mehr vom Klartext erkennt. Und die Idee ist jetzt, dass dieser zusätzliche Input, das verändert eben die Verschlüsselung, obwohl man den Klartext überhaupt nicht verändert. Im ersten Bild hat man für jeden weißen Pixel immer den gleichen Chiffretext bekommen, aber in dem letzten Bild sieht man eben, dass man diesen zusätzlichen Input hat und dann verändert sich eben der Chiffretext, obwohl der Klartext der gleiche war. Und das ist dann schön und sicher.
That's for the tweak and okay, maybe to say, of course, you also should use some other like a counter so that
if man sollte natürlich noch irgendwie was zusätzliches verwenden, damit man bei dieser Veränderlichkeit nicht immer, wenn man dasselbe Bild verschlüsselt, das gleiche rauskriegt. Also braucht man irgendeinen Zähler, den man hochzählt oder so. Schauen wir uns mal die Rundenfunktion an von Half-Loop 24. Also, das ist das, was im Wesentlichen 10-mal passiert in Half-Loop. Diese Operationen passieren. Und links hat man einen Klartext oder den aktuellen Zustand, wenn es nicht die erste Runde ist. Das sind 24 Bits und die teilt man 8 in 3 Bytes, also 3 mal 8 Bits. Und dann kommt die Round-Key-Addition. Da hat man irgendwie sowas wie den Master-Key und addiert den mit XOR. Wenn die Bits gleich sind, dann kriegt man 0 und wenn sie unterschiedlich sind, kriegt man 1.
And then the next step is the S-Box.
Der nächste Schritt ist die S-Box. Wie ich schon gesagt habe, das ist die IIS-S-Box. Und dann, wenn man das implementiert, ist es einfach nur eine Lookup-Table für den Input X. Es gibt 8 Bits, also 256 Möglichkeiten. Und dann gibt es irgendwie die Output-Table. Und für die Sicherheit ist es wichtig, wie das jetzt ausschaut, aber für uns ist es jetzt nicht so wichtig.
The next step is the linear layer.
Der nächste Step ist die lineare Ebene. Man hat also dieses Rotate Row, das verschiebt die Zeilen, macht eine Bitrotation auf jedem Byte. Und nachdem das linear ist, ist es einfach wie eine Multiplikation von 2 24 mal 24. Matrixen. Also eine Binärmatrix natürlich. Und die. Das ist einfach wie eine binäre Addition, also wie Modulo 2 rechnen. Machen wir mal kurz ein Beispiel. Sagen wir mal, das Beispiel ist 01, 02, 03, alles in Hexadezimal.
So, wir haben also dann hier noch einen Rundenschlüssel und das ist die erste Edition. Also 7F und 01 werden mit XOR verknüpft. Wir tauschen das unwichtigste Bit von dem F, das wird also ein E. Und dann habe ich natürlich nicht 256 Werte auf diesen Bytes-Tabelle hier auf die Slide gepackt, aber 7E, wenn du das nachguckst, da kommst du auf F3. Also da kommt eine F3 raus und für den linearen Schritt ist es vielleicht weniger klar, aber du könntest mir vertrauen. Was man im Wesentlichen tut, ist, man multipliziert mit einer binären Matrix und das kommt dann am Ende raus. Hier sind die Zwischenschritte mit den Rotationen und hier MixColumn ist auch eine Operation aus IIS. Dann kommt man auf diesen Output. Wie ich gesagt habe, für Half-Loop hat man 10 Runden, also im Wesentlichen machen wir 10-mal diese Runde. Die erste Runde-Funktion mit dem Round Key 0 und nachdem man durch die S-Box und die Linear Layer gekommen ist, kommt man in den Round Key 1 und macht wieder die S-Box, den Linear Layer und so weiter und so fort. Und du machst das 10-mal und die letzte Runde ist dann am Ende ein bisschen anders, weil das lineare Level am Ende keine Sicherheit mehr beibringen würde. Deswegen lässt man die weg und macht aber noch eine Key-Addition am Ende. Das ist der komplette Algorithmus. Den Klartext auf der linken Seite reinschieben, machst deine 10 Runden und auf der rechten Seite hast du deinen verschlüsselten Text. Aber eine Sache fehlt natürlich noch, was ich nicht erzählt habe. Du hast diesen Master-Key, das habe ich erzählt, aber wie kommt man denn zu den Rundenschlüssel? Und dafür benutzt man das Schlüsselschema. Das ist aus AES gekommen. Zwei kleine Ausnahmen. Wir haben ein paar kürzere Schlüssel und wir haben diesen Tweak. Das wird also so sein, dass man den Schlüssel in zwei Teile unterteilt, in den ersten 64-Bit und in den zweiten 64-Bit. Und in den ersten 64-Bit addieren wir noch den Tweak dazu. Also die benutzte Frequenz, einen Zeitstempel und die Anzahl an Wörtern. Und danach machen wir das AES-Key-Schlüsseltausch, Schlüsselschema. Und Es gibt hier diese Funktion G, du musst dir nicht so viel Sorgen darum machen. Das sind im Wesentlichen ein paar S-Boxen und ein bisschen durcheinanderwirbeln in dieser G-Funktion. Und dann kriegst du die Rundenschlüssel, indem du die ersten 24 Bit nimmst, dann die nächsten 24 Bit für den Round Key 1 und so weiter und so fort. Und dann hat man am Ende ein Byte übrig. Und dann hast du den neuen Zustand und dann nimmst du quasi die Bits, die du hast. Also du nimmst einfach weiter deine Bits. Und wenn du dann schon fast beim Ende bist, dann hast du noch 2 Bytes für Round Key 10 übrig. Also brauchst du noch einen einzigen Byte. Also wendest du die Funktion nochmal an, aber du schmeißt alles weg, außer das erste Byte. Und dann hast du 264 Bits. Also wir brauchen 11 Rundenschlüssel. Okay, die Angriffs Sache besser zu verstehen, können wir jetzt machen, wo wir wissen, wie Half-Loop funktioniert. Der Angriff, den ich euch zeigen möchte, ist in 2 Papern publiziert. Das erste Paper heißt Breaking Half-Loop 24. Das ist eine Zusammenarbeit mit Markus Tansari, der seine Arbeit auf SODAC publiziert hat und unsere Aufmerksamkeit bekommen hat. Patrick de Bess und Georg Leander und Lukas Dennis sind auch mit am Start. In diesem Paper wird im Wesentlichen gesagt, Half-Loop 24 ist nicht sicher. Wir haben einen Angriff und es ist ein ziemlich starker Angriff. Lass uns sagen, die theoretischen Standards. Wir können also sagen, wir können das kaputt machen. Wir können spionieren, wenn wir für 500 Frequenzen Runden zuhören. Dann, ach so, wenn man 500 Jahre lang zuhört, dann könnte der Angreifer die Kommunikationsdaten aufbrechen. Aber dann habe ich dieses Paper in Japan auf einer Konferenz auf der Fast Software Encryption vorgestellt und ein Kollege von mir hat gesagt, mittlerweile in Niederlanden, damals war er noch in Bochum, und hat gesagt, hey, ich glaube, wir können den Angriff verbessern. Und wir haben wieder Zeit reingesteckt und dann haben wir rausgefunden, ja, wir können es tatsächlich signifikant verbessern. Und weil es akademisch ist, haben wir ein paar Paper darüber, eine Veröffentlichung darüber gemacht. Und wir haben es in FSE dieses Jahr gezeigt und haben einen Best Paper Award bekommen. Weil es offensichtlich gute Arbeit ist. Also bevor wir in die Details gehen, will ich nochmal darauf hinweisen, am Anfang sieht es vielleicht seltsam aus, wenn wir Angriffe auf Kryptographie machen. Der Angreifer ist normalerweise super, super mächtig. Alles auf der rechten Seite hat einen geheimen Schlüssel und Charlie, der Angreifer, und möchte macht jetzt einfach Fragen. Hey, Alice, kannst du mal bitte diesen Klartext verschlüsseln? Und Alice, vielleicht seltsam, aber wird das dann einfach tun. In der Praxis wird es hoffentlich nicht so aussehen, dass der Angreifer zu Alice geht und sagt, kannst du es bitte mal für mich verschlüsseln? Aber es wird noch verrückter, weil Charlie könnte auch noch nach Entschlüsselungen fragen. Kannst du sagen, kannst du mal hier diesen verschlüsselten Text aufschließen, und dann wird Alice das einfach netterweise machen. Und das kann weiter und weiter und weiter gehen. Und am Ende hat Charlie vielleicht einen Weg gefunden, wie er auf den geheimen Schlüssel kommt. In echter Kryptographie können wir da noch verrückter sein und wir können sagen, hat Alice wirklich die richtige Verschlüsselung genommen oder hat er irgendwas Zufälliges genommen oder so. Aber lass uns mal davon ausgehen, dass Charlie es geschafft hat, diesen Schlüssel zu haben. Warum ist dieser Angriff so mächtig? Weil wenn du weißt, dass die Verschlüsselung gegen so starke Angreifer hält, dann kannst du dich auf diese Verschlüsselung vertrauen. Es gibt natürlich viele Beispiele, wo man diese Kanäle gar nicht versucht hat vorzuhaben, dass Charlie für Verschlüsselung oder Entschlüsselungen fragen kann. Aber manchmal hat man es gar nicht vor. Und dann hat man einen Bleichenbacher-Angriff zum Beispiel, wo man mitkriegt, ob die Entschlüsselung der ersten paar Bits auf einen bestimmten Wert matchen. Und dann kannst du quasi was über deine Verschlüsselung lernen und sagen, oh, du bist okay. Und dann gibt es noch die differenzielle Kryptoanalyse. Ich will hier nicht alles vorstellen, aber die fundamentale Technologie in der Kryptographie wurde von Biam und Shamir in den 90ern entwickelt.
Und übrigens, dieser Shamir, den Namen könnte man kennen, der ist aus Shamir Secret Sharing bekannt oder auch aus RSA, Rivest, Shamir und Edelman. Super krasser Kryptograf. Und die sind mit dieser differentiellen Kryptoanalyse um die Ecke gekommen. Und da schaut man sich eben nicht nur ein Klartext-Chiffre-Textpaar an, sondern den Klartext-P und aber auch den Klartext-P plus Delta. Also man hat zwei Klartexte und die haben irgendwie den Unterschied von Delta. Also man hat hier das kleine Delta, das stellt irgendeinen Wert von diesem Unterschied an und dann normalerweise sagen wir, nehmen wir Groß Delta, um zu sagen, dass wir über den Unterschied reden wollen. Ja, also wir haben diesen Unterschied zwischen P und P plus Delta und weil es natürlich geX-Ord ist, wird sich das P einfach wegcanceln, wenn wir P plus Delta plus P machen. Und der Sinn von differenzieller Kryptanalyse ist, dass wir schauen wollen, ob der Unterschied in den Klartexten auch einen Unterschied in den Chiffretexten machen wird. Und idealerweise schauen wir jetzt einfach nur die Differenz an. Man muss nicht diese Analyse machen für die ganze Chiffre, sondern einfach nur für einen Teil davon. Für den Verschlüsselungsalgorithmus muss man nur zum Teil anschauen. Also schauen wir uns dieses Bild an, das kennt ihr ja schon, das ist ja unser Key Schedule. Und in Half-Loop haben wir nicht nur einen Klartext als Input, sondern auch den Tweak. Und lassen wir uns davon ausgehen, dass der Angreifer auch den Tweak kontrollieren kann. Das ist vielleicht nicht realitätsnah, aber schauen wir einfach mal, was passiert, wenn das so wäre. Und dann schauen wir mal, dann können wir jetzt immer noch überlegen, wie man das in der Praxis macht. Und jetzt machen wir so eine Differenz in den Tweak. Also der Tweak ist 64 Bits und nur beim dritten Byte machen wir dann noch zusätzlich so eine Differenz rein. Und die Idee ist, wir verschlüsseln zwei Plaintexte und einfach nur bei dem Tweak ist so eine kleine Veränderlichkeit. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn im dritten Byte eine Veränderlichkeit ist, dann wird der erste Round Key bis auf das dritte Byte der gleiche sein. Bis auf das dritte Byte eben und die anderen Rundschlüssel bleiben alle gleich. Aber jetzt wenden wir eben diesen Key Schedule an, also diese Rundenfunktion. Und weil wir jetzt XOR machen, wird dieses Delta überall auftauchen. Also das taucht dann auch wieder im Rundenschlüssel 6 auf. Und zwar im ersten Byte. Wenn wir jetzt also P verschlüsseln und P' mit diesen zwei Tweaks, dann ist der Rundenschlüssel 6, wird dieses Delta im ersten Byte haben. Und das Delta wird eben da so runterpropagieren und dann haben wir also auch einen Unterschied in Rundenschlüssel 7 und in Rundenschlüssel 8 und 9 und in Rundenschlüssel 10. Das hat am Ende keinen Einfluss auf das Ergebnis. Aber schauen wir uns nochmal das ganze Bild an. Ja, in Rot sieht man hier jetzt die Rundenschlüssel, die betroffen sind. Und man kann sogar genau sagen, an welchen Stellen genau das Delta auftaucht. Hier, hier, hier und hier. Und jetzt ist der wichtige Schritt von diesem Angriff, dass man also ein Klartextpaar nimmt, der nur einen Unterschied hat in diesem Delta. Delta kann einfach irgendwas sein, irgendein Byte. Nicht nur Zero, nicht nur Nullen, aber sonst irgendwas man will. Und dann heben die sich weg. Also ist dann also der Großdelta-Unterschied Null. Also nach dem ersten Rundenschlüssel entsteht hier schon das Gleiche, obwohl wir unterschiedliche Klartexte haben. Jetzt die Outputs von den S-Boxen und auch von dem linearen Layer wird das Gleiche sein. Und wenn man denselben Input hat für den ersten Round Key hat, dann kommt natürlich überall das Gleiche raus, bis man wieder bei Rundenschlüssel 6 ankommt. Und die ersten 6 Runden kann man sich dementsprechend einfach sparen. Weil das macht dann keinen Unterschied.
And six of the ten rounds in the
sechs von diesen 10 Runden kann man bei der differenziellen Analyse einfach auslassen. Das ist natürlich nicht gut. Wir müssen also nur die letzten 4 anschauen und angreifen. Und wenn man sich die jetzt mal anschaut, wir schauen uns einfach mal die letzten 4 Runden an. Wir sehen jetzt also, wir haben diese 2 unterschiedlichen Klartexte mit unterschiedlichen Tweaks, mit einem bestimmten Input. Und wir sehen, am Anfang wird kein Unterschied zwischen Zuständen sein. Und dann haben wir überall dieses kleine Delta mit den in Rundenschlüsseln. Und dann ist die letzte Unterscheidung, die letzte Differenz am Ende. Und dann haben wir dann kommt der Chiffre-Text raus. Und wir können jetzt einfach mal diese linearen Layer tauschen für die Rundenschlüssel. Man kann sich das einfach vorstellen, als ob man das Inverse anwendet. Und dann sieht man einfach nur noch die Differenz hier. Und jetzt können wir einfach zählen. Wie viel Information, wie viele Bits müssen wir wissen, um den Ciphertext herzustellen? Um diesen Unterschied kennenzulernen. Und bei Rundenschlüssel 8 und Rundenschlüssel 7 können wir einfach nur brauchen wir einfach nur das erste Byte, um diesen Unterschied festzustellen. Und dann müssen wir irgendwie mal 3 Bytes und nochmal 3 und nochmal 3 und nochmal einen ein Byte brauchen wir. Und wir haben jetzt 80 Bit, das ist natürlich eine Menge für Brute Force, aber es ist schon sehr viel weniger als 128. Und das gibt einem schon einen Angriff, der zumindest theoretisch Half-Loop angreift. Nehmen wir mal an, man könnte das alles raten. Und dann damit meinen wir einfach Brute Forcing, also einfach ein großer For-Loop, in dem wir alle Möglichkeiten ausprobieren. Und dann schauen wir, ob wir am Anfang auch diesen Unterschied haben. Und wenn es den gibt, dann wissen wir, okay, ja, jetzt haben wir den richtigen Schlüssel gefunden. Oder wenn nicht, dann probiert man es einfach weiter. Und das macht man jetzt für mehrere Klartextpaare. Und dann kriegt man irgendwann den Wert für den Schlüssel in der Zeit 2 hoch 80 mit nur 6 Anfragen. Das ist tatsächlich optimal. Ich werde jetzt die Details nicht erklären, aber es ist relativ einfach zu zeigen, dass sogar eine Brute Force Angriff, in der man tatsächlich weiß man, dass es mit nur 5 Anfragen nicht funktioniert, aber 6 sind also ausreichend. Selbst wenn man irgendwie ganz viel rechnen könnte, würden 5 nicht ausreichen, 6 geht. Und das ist jetzt so ungefähr das, was das Bitcoin-Network jeden Tag macht. Also das ist schon was möglich ist. Wir können diesen Angriff aber tatsächlich noch verbessern. Also tatsächlich gibt es noch was, wo man einfach nur die Rundenschlüssel für 9 und 10 irgendwie durchgehen muss. Und dann kann man bei Rundenschlüssel 7 und 8 das dann einfach noch hinzufügen. Und dann reduzieren wir die Angriffszeit sogar zu 2 hoch 48. Okay, wir haben diese Angriffe auch implementiert. Also das sind die 2 unteren in der Tabelle, die Encryption Queries, also Verschlüsselungsanfragen. Man fragt an Alice, ob sie irgendwas verschlüsselt. Man fragt sie aber nicht, ob sie was entschlüsseln kann. Wenn man tatsächlich Anfragen an Alice erlaubt, wo sie etwas ver- und entschlüsselt, dann reduziert man die Zeit nochmal extrem zu 2 hoch 10. Das sind nur 1024 Anfragen. Ja, also das ist in dem Setting zwar unrealistisch, aber diese Verschlüsselungsanfragen, die funktionieren sogar mit nur 5 GB Memory und das ist eine tatsächlich praktische Attacke. Also das ist jetzt kein unrealistisches Setting mehr, sondern dieses dieser automatische Verbindungsaufbau. Da kann man einfach diese 8 Anfragen machen, in denen Alice etwas entschlüsseln soll. Die kann man in 2 Stunden Eavesdropping hinkriegen. Wir erklären gleich, wie das funktioniert. Aber lass mich kurz sagen, also für diese 2 Stunden, da braucht man auch den Plaintext. Also man, es reicht nicht, dass man diese Funksignale aufzeichnet, sondern man muss auch wissen, was der Plaintext vorher war.
So, let's look.
Schauen wir mal diese, diesen Angriff in der Praxis an. Jetzt müssen wir uns erstmal verstehen, in ALE gibt es nicht nur 2 Parteien, die kommunizieren, sondern ein ganzes Netz. Und da teilen sich alle den gleichen Schlüssel. Das sind alles ein paar, eine Menge Leute und die haben alle den gleichen Key. Wir haben irgendwie Alice und Benjamin und Bob. Und jetzt haben wir Alice und die möchte Anrufzeichen senden. Also wir haben zum Beispiel das Anrufzeichen AAA. Also wie eine kurze Telefonnummer im Wesentlichen. Und das sind einfach nur 3 Buchstaben. Zum Beispiel AAA. Jetzt machen wir, jetzt schauen wir uns genauer diesen 3-Wege-Handschlag an. Also die erste Nachricht des Handschlags, den Alice an Benjamin sendet. Wir haben Alice und Benjamin. Alice ist jetzt wird jetzt AAA genannt und Benjamin wird AAQ genannt. Und die erste Nachricht, die Alice, die AAA nach AAQ sendet, sind, sie schickt die Nachricht an 2AQ und nochmal diese eine Nachricht an 2AQ und dann am Ende der Nacht sagt sie, this is AAA, also hier ist AAA. Also das sind diese 3 Buchstaben Anrufzeichen. Also wir haben da 24 Bits für die erste, 24 für die zweite und wir haben dann noch 3 freie Bits für die Nachricht, für die letzte Nachricht, weil die nur 21 Bits lang ist. Und jetzt wir haben da 64 Bits frei, dann tun wir die Zeit rein und die Frequenz, auf der wir funken. Und der Word Count sagt einfach, wie viele Wörter haben wir. Für das erste 24-Bit-Wort haben wir 1, für das zweite 2 und dann für den dritten Teil haben wir dann den Zähler 3. Jetzt gehen wir davon aus, dass ein bisschen Zeit vergeht und dann AQ, also Benjamin, dieselbe Nachricht an AAA schickt, weil er möchte ja mit ihr kommunizieren und dann wissen wir genau, da steht jeder nach, also sozusagen zu AAA und hier ist AAQ und der Plaintext ist jetzt fast das gleiche bis auf das letzte Byte und bei dem Tweak ist dann ein Teil von diesem Delta ist dann einfach nur der Unterschied bei den Minuten und Sekunden. Also wir haben oben diesen Unterschied in den Anrufzeichen und wenn wir das matchen zu der Differenz in der Zeit, dann wissen wir, was der Unterschied ist jetzt in dem Tweak ist. Also wir brauchen ein gutes Paar, wo die Frequenz die gleiche ist. Die muss also konstant sein in diesem Netzwerk. Wir müssen haben, dass der Wordcount derselbe ist, also dass die gleiche Anzahl an Wörtern übermittelt wird. Aber das ist ja trivial, weil wir fangen ja mit diesen Anfangsnachrichten an. Also die haben immer die gleiche Anzahl an Wörtern. Und wir müssen schauen, dass die innerhalb von 16 Minuten geschickt werden. Denn wir wollen ja, dass dieser Unterschied nur hier in diesen letzten Bits von den Minuten sichtbar ist. Und die Sekunden rechnen wir modulo 4. Da sollen die dann die gleichen sein. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das so ungefähr uniform verteilt ist und dass das dann zufällig schon klappen wird. Und wir brauchen die Differenz, wir müssen dann noch haben, dass bei der restlichen Zeit dieser Unterschied den Unterschieden in den Namen entspricht. Wir brauchen dann noch ein paar zusätzliche Annahmen, aber da reichen dann ungefähr 2 Stunden, um das auszurechnen.
Das ist im Wesentlichen das, was ich euch erzählen wollte, aber bevor wir in die Fragerunde gehen, wollte ich die offensichtlichen Fragen beantworten. Habt ihr das der NATO gezeigt? Ja, haben wir, aber die haben niemals geantwortet. Wir haben denen unser Paper gezeigt, bevor wir es veröffentlicht haben, aber sie haben uns nie wieder geantwortet. Das werden wir oft gefragt, wird NATO jetzt Half-Loop ersetzen mit etwas anderem? Und da haben wir keine Ahnung. Ich würde es total gern wissen, aber ich weiß es traurigerweise nicht. Und eine andere offensichtliche Frage ist, warum wollt ihr nicht einfach AES benutzen? AES ist doch super nice, eine gute Chiffre. Warum Half-Loop-Design? Also das ist ja am Ende nur ein Mockup von AES. Und es ist wieder eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Der offensichtliche Grund ist vielleicht, dass AES-Blöcke zu groß sind, weil man beim HF-Frequenz nur eine kleine Bandbreite hat, kann man nur kleine Blocks schicken. Das ist vielleicht, warum sie die kleine skalierte Version gemacht haben. Aber es gibt natürlich AES auch für kleinere Bandbreiten. Countermount mit echter Authentifizierung. Aber das ist, wie die Situation ist. So, das ist die Zusammenfassung. Nochmal ein paar Graphen, um die Fragen zu unterstützen. Ihr könnt mich jedenfalls fragen und wenn nicht nur jetzt, dann bitte fühlt euch frei, mich zu adressieren. Ihr könnt mich hier erreichen. Und ich möchte mich bedanken.
Thank you, Lukas.
Danke, Lukas. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann stellt euch bitte ans Mikrofon. Wenn ihr online seid, dann bitte einfach im IRC-Channel. Und die erste Frage geht ans Internet. Signal Angel, willst du uns helfen?
Hallo.
Hi, danke für diesen sehr spannenden Vortrag. Wir haben eine Frage aus dem Internet. Du scheinst Erfolg gehabt zu haben, etablierte Mechanismen gegen den Militärfunk zu haben. Hast du eine Ahnung, ob Militärsachen peer-reviewed sind, was Cyphers angeht? Weil ich habe auch mitgekriegt, dass einer der Co-Autoren nach einer Militäruniversität aussieht. Würdest du sagen, zivile und militärische Forscher arbeiten enger miteinander zusammen als vor 20 Jahren?
Das ist okay, das sind mehrere Fragen. Also die erste war, ob es Peer-Review gibt, im Militär gibt. Ja, ich denke, das hängt davon ab, wie man Peer-Review definiert. Also für akademische Chiffren natürlich schon oder Verschlüsselungsmethoden. Wenn man schickt halt die Verschlüsselungsmethode zu einer Konferenz und schaut, ob da jemand Kommentare abgibt. Aber ich glaube, hier gab es für diesen Standard keine Peer-Review. Ich meine, ich weiß nicht, ob es irgendeine interne Peer-Review gibt. Man würde es hoffen, aber man würde irgendwie denken, man würde dann auch hoffen, dass sie das erkannt haben, dass es da Schwächen gibt. Naja. Und da war noch eine Frage, aber ich habe vergessen, welche. Ja, ich glaube, dass da irgendwie, ob es engere Zusammenarbeit zwischen Militär und Akademie gibt. Ja, die Frage war, ob es engere Zusammenarbeit zwischen Militär und Zivilgesellschaft gibt. Ja, okay, ich meine, das weiß ich jetzt natürlich nicht genau. Aber wir haben ihnen geschrieben, wir haben eine Nachricht geschickt, aber wir haben keine Antwort bekommen. Also vielleicht ist es eher ein Nein. Aber ich weiß nicht, was da abgeht bei denen. Aber vielleicht nochmal, also die letzte Frage war, warum nicht einfach AES nehmen? Ja, ich glaube, da gibt es einfach keine... Ich glaube, es gibt keine Anforderung, dass man spezifische Chiffren haben. Also alles, was öffentlich sein ist, sollte so sicher sein, dass auch das Militär es verwenden kann.
Down here.
Danke, das Mikro hier unten. Hi, danke für deinen Vortrag. Ich wollte gerne wissen, in einer Echtweltangriffssituation, kannst du den Tweak kennen? Also kannst du den kontrollieren? Ja,
So, T ist der Tweak.
Ja, lass mich zu dieser Slide gehen. T ist der Tweak. Also es geht im Wesentlichen um den Zeitstempel und das ist natürlich was du weißt. Du kannst auf die Uhr schauen. Der World Counter, der startet halt bei 1 und zählt hoch und die benutzte Frequenz ist auch bekannt, weil da siehst du ja die Radiofrequenzwelle.
Over here.
Okay, da drüben. Ja, danke für diesen interessanten Talk. Du hast erwähnt, dass man so 120 Minuten Daten braucht. Aber so wie ich es verstanden habe, ist Half-Loop ja nur für den Handschlag, wird es ja nur für den Handschlag verwendet. Also ist es wirklich realistisch, dass man da 2 Stunden Handshakes bekommt? Naja, klar, also 2 Stunden. Dann gehen wir natürlich davon aus, dass wir, dass da jede 10 Sekunden eine Nachricht geschickt wird. Und dann muss man natürlich irgendwie, kann man natürlich darüber diskutieren, wie viele Nachrichten werden da wirklich geschickt. Aber das hängt jetzt einfach davon ab, wie viel Kommunikation da tatsächlich passiert. Also nicht, wir meinen jetzt eigentlich nicht 2 Stunden von Messages, wenn man sie komprimiert, sondern einfach nur 2 Stunden zuhören. Also einfach, man könnte das einfach in 2 Stunden finden, das, was man braucht.
Ja, es gab noch eine Frage von da drüben. Ich habe mitbekommen, dass man, wenn man Schlüssel von AES, die miteinander in Bezug stehen, kennt, dann kann man diesen Angriff machen. Das ist doch sehr ähnlich zu hier. Ja, genau, das ist sehr ähnlich. Wenn du den Tweak kennst, dann kann der Angreifer irgendwie miteinander verbundene Tweaks benutzen. Und was du denn jetzt tust, lass es mich zeigen auf dieser Folie, was man macht. Pardon, das war die falsche Folie. Was man tut, ist, man addiert den Tweak auf den Schlüssel. Und das ist eine wirklich, wirklich schlechte Idee. Auf dem ersten Veröffentlichung dazu mit tweakable Blockciphern hat jemand gesagt, mach das auf keinen Fall. Wenn du das machst, dann hast du am Ende nur noch die Hälfte der Bitgröße als Sicherheit. Also es gibt eine generische Angriffsform, die diese Sache ausnutzt. Wie du halt gesagt hast, man hat sowas wie miteinander in Bezug stehende Schlüssel und damit kann man angreifen und das ist sehr, sehr, sehr mächtig. Für AES kennt man da was. Also für größere AES-Versionen gibt es da schon sozusagen Angriffe für miteinander verbundene Schlüssel. Ja, aber genau, ja. Noch eine andere damit verbundene Frage. Warum würden Sie das nochmal designen? Also ich meine, als Sie das gemacht haben, wusste man doch schon von diesem Angriff. Ja, du hast recht, das ist eine der Fragen, von denen ich die Antwort wirklich gerne kennen würde, aber ich vermute, sie hatten das einfach nicht auf dem Schirm. Und den Tweak einfach auf den Schlüssel dazu addieren, ist natürlich was Nettes, was du machen kannst, aber wenn du nicht weißt, dass das keine gute Idee ist, dann sieht es vielleicht nach einer guten Idee aus, aber ja, ist halt nicht so gut.
Da gibt es noch eine Follow-up-Question. Ja, also, du hast ja gesagt, dass du nicht über 48 und 96 reden über diese Varianten, aber was wäre denn der zusätzliche Aufwand, um die anzugreifen? Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, nachdem man ja nur den Tweak addiert, hast du ja schon diesen generischen Angriff, der funktioniert dann da auch. Und aus einer Krypto-Perspektive, ja, in Academia, da haben wir, wir finden ja einfach schon, dass es dann einfach schon gebrochen ist. Ja, also so eine Komplexität von 2 zu 46 ist nicht so viel, aber im zweiten Paper machen wir uns auch noch Gedanken über die größeren Varianten, aber die sind nicht praktisch. Und es ist einfach, es ist schwer zu sagen, wie viel Aufwand man da noch reinstecken müsste. Generell würde ich aber sagen, naja, vertraue ihm einfach nicht. Theoretisch ist nur Half-Loop 24 gebrochen, aber ja, benutze sie nicht.
Das Internet hat noch eine andere Frage. Signal Angel, vielen Dank. Die nächste Frage würde sein, wie handhaben Sie den Fall, wenn die Verschlüsselung zum Beispiel um 11:03:09:08 passiert und Entschlüsselung passt 11:03:04:001, also in wenigen Sekunden. Das weiß ich nicht so genau. Ich kenne mich nicht so super gut aus mit der Radiofrequenzkommunikation. Was man natürlich tun kann, ist etwas mit Half-Loop decrypten kann. Das ist sehr, sehr einfach. Also vermutlich probieren sie einfach beides. Du weißt ja hier zum Beispiel, dass dieser Identifier hier und dort der gleiche sein sollen. Also kannst du im Zweifel einfach beide Sekunden probieren und dann das eine wird halt Nonsens rausgeben oder das andere wird den Wert rausgeben. Aber du musst natürlich aufpassen. Wenn du es zweimal machst, macht es vielleicht keinen Unter, aber wenn du es jetzt ein paar tausend Nachrichten versuchst zu entschlüsseln, dann wird es plötzlich eine blöde Idee, weil der Angreifer kriegt natürlich irgendwas kostenlos quasi mit. Ja.
Danke, da drüben nochmal. Kann man das fixen oder ist der Fix einfach, benutzt halt AES? Ja, kommt drauf an, was man als fixable versteht. Also eine einfache Lösung wäre, dass man einfach viel mehr Runden verwendet. Das würde diesen Angriff kaputt machen. Aber man muss diesen generischen Angriff auf den Tweak halt irgendwie fixen. Und wenn man eine veränderliche Blockchiffre hat, ja, das ist dann nicht ganz klar, wie man das fixt. Ist es das auch wert, dass man das fixt? Also naja, ich weiß nicht. Im Generell ist das Design von Haflip schon gut. Diese S-Boxen zu verwenden ist gut. Dann diese Shifts da drüben, ja, ist ein bisschen komisch, könnte man eigentlich auch in Mixed Columns nehmen. Aber die Komponenten sind an sich stark. Man hat ein starkes Linear Layer und eine starke S-Box. Also man könnte das in Theorie vielleicht schon fixen, aber weiß nicht, ob das so viel Sinn macht.
Wir haben nochmal jemand an dem Mikrofon da hinten. Es gibt ein paar Angriffe, die auf die Blockgröße fokussieren, nicht nur die Schlüsselgröße. Und diese Algorithmen hat eine kleine Blockgröße. Glaubst du, das ist vertrauenswürdig? Ja, das ist korrekt. Du musst wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig sein, wenn du kleine Blockgrößen benutzt. Es gibt vielleicht nicht genug Material im Plaintext. Hier hast du den Tweak. Wenn du was richtig machst, dann hast du was, was sich verändert. Aber du musst vorsichtig sein. Wir haben ein bisschen über differenzielle Kryptoanalyse gesprochen. Und wenn du da genauer hinguckst, wie dieser Unterschied sich fortpflanzt, auch in einem nicht-deterministischen Fall, dann kannst du üblicherweise nicht so viel dazu sagen, aber für 24-Bit kann man vermutlich alle DDTs ausrechnen, die Verteilungstabellen. Und also ich würde sagen, das ist mindestens seltsam. Das kannst du natürlich nie für den vollen Schäfer machen, aber hier würde es vielleicht tatsächlich möglich werden. Also wenn du in die Sicherheit reingucken möchtest, wenn du den Cipher bearbeiten kannst und tweaken kannst, dann musst du wirklich Analyse betreiben, ob das dann noch sicher ist oder nicht.
Gut, Mikro an der rechten Seite.
Go ahead. Is anything known about the authors?
Weiß man irgendwas über die Autoren von dieser Chiffre? Also über dieses Verschlüsselungsmechanismus? Ist da vielleicht die NSA beteiligt? Ja, nicht, dass ich wüsste, aber ich habe da keine Quellen dafür. Also das Design kam aus dem Hochfrequenzfunk Gemeinschaft. Sagen wir mal, also das ist jetzt nicht kein Witz, weil da gibt es ja schon viel Zusammenhang. Ja, okay, aber es gibt das Schneiers Gesetz. Also jeder kann einen Verschlüsselungsmechanismus machen, der nicht sicher ist. Also ich würde es nicht unbedingt auf die Leute schieben, die das designt haben. Aber die Leute, die das standardisiert haben und spezifiziert haben, ich glaube, die müssen sich an die eigene Nase fassen.
Und nochmal an das Mikro da hinten, bitte. Danke für den coolen Vortrag. Hast du irgendeine Idee, warum die ECB benutzen, anstatt eines anderen Modus? ECB benutzen ist okay, weil das ein tweakable Blockgröße hat, also weil der Tweak sich quasi die ganze Zeit verändert, dann hast du diesen Word Counter da drin und den Zeitstempel, das ist total okay, ECB zu benutzen. Das ist keine Verwundbarkeit. Es macht es eigentlich ziemlich einfach.
Alright. Over here.
Okay, da drüben. Habt ihr einen Proof of Concept für diesen Angriff oder ist es juristisch schwierig? Ja, doch, wir haben eine Implementierung. Im Paper gibt es einen GitHub-Link und da findet man eine Implementierung. Wir haben es gemacht. Also ich meine, wir haben natürlich keinen Funk abgehört, aber in einem Labor-Setting haben wir das mal repliziert und diesen Angriff nachgebaut. Und es gibt zwei Teile. Zum einen, mach mal das, was ich gezeigt habe, also findest die Bits von den letzten Rundenschlüsseln raus und dann ja, wenn man das macht, dann kann man es irgendwie innerhalb von einer Stunde machen und wenn man es dann brute-forced, dann hat man irgendwie nicht so viele Keys und dann kann man das auf der GPU laufen und dann hat man einfach noch ein paar Stunden, dann geht es schon.
Alright.
Okay, ich schaue nochmal nach. Es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Deswegen wollen wir uns nochmal ganz bei dir bedanken, Lukas Lennes, für deinen wirklich schönen Vortrag. Und aus der Übersetzungskabine.